Die, die mich etwas näher kennen, wissen, ich sehe gerne gute Spielfilme. Was ist ein guter Spielfilm? Ein Film mit einer guten Story, nicht so eindimensional, wo man schon weiß, was als nächstes kommt oder wie das Ganze ausgeht. Gute Schauspieler. Und ich möchte euch zu Beginn einen Einblick geben in einen Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. Es ist wahrscheinlich nicht haargenau so abgelaufen, wie es im Film dargestellt wird, aber im Kern hat es sich so abgespielt. Es geht um zwei Hauptpersonen, nicht nur, aber die beiden stehen im Zentrum. Da ist auf der einen Seite ein Chemiker, der jahrelang für einen amerikanischen Zigarettenkonzern gearbeitet hat. Er war tätig in der Forschung und unter anderem gehörte es zu seinen Aufgaben, zu erforschen, welche Stoffe kann man dem Tabak beimischen, um die Wirkung des Nikotins zu verstärken, um damit auch das Abhängigkeitspotenzial der Raucher zu erhöhen, was dazu führt, dass die Leute mehr Zigaretten kaufen, der Konzern mehr Umsatz macht und wahrscheinlich auch mehr Gewinn. Und mit der Zeit steigen bei ihm die Bedenken und die Gewissenskonflikte und er entschließt sich, diese Stelle zu kündigen. Aber er kann nicht einfach aus der Firma hinausmarschieren und sagen, das war mein letzter Tag. Die Geschäftsleitung ruft ihn zu sich und sagt, bevor du gehst, musst du diese Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Das heißt, wenn du hier das Gebäude verlässt, darfst du mit niemandem darüber sprechen, was du hier gemacht hast. Und weil er auch wegen der Krankenversicherung noch abhängig ist vom Unternehmen, unterschreibt er das. Die andere Hauptperson ist ein Journalist, der ist Produzent eines Nachrichtenmagazins, 60 Minutes, auf Deutsch 60 Minuten. Und zu seinen Aufgaben gehört es, immer wieder sehr interessante Interviewpartner zu finden, die man jetzt nicht nur 5 Minuten lang interviewt, sondern ich weiß nicht, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde lang. Sein Auftrag ist, solche Interviewpartner zu finden, herauszufinden, was haben die zu sagen und dann nachher das ganze Interview vorzubereiten, das dann von einem anderen dann vor der Kamera durchgeführt wird. Und die beiden kommen jetzt unverfänglich in Kontakt, weil dieser Produzent einen wissenschaftlichen Text hat, den er im Kern nicht versteht. Und er geht damit zu diesem Chemiker und sagt, können Sie mir diese Passage da erklären, ich bin kein Chemiker, ich verstehe das nicht. Und dann gibt er ihm ein paar Erläuterungen und sagt, aber das sind noch weitere Dinge, über die darf ich nicht sprechen. Und wenn ein Journalist so einen Satz hört, darüber darf ich nicht sprechen, dann gehen natürlich alle Lichter an. Was ist da los? Und dann entsteht eine Beziehung und dann geht es um die Frage, ja, könnten wir diesen Mann vor laufender Kamera interviewen, trotz dieser Verschwiegenheitserklärung mit allen möglichen Androhungen. Und das ist dann so ein Auf und Ab in dieser Geschichte, sehr spannend, auch für den Chemiker, unter anderem zerbricht seine Ehe, weil die Frau mit dem Druck nicht mehr umgehen kann. Und dann gibt es eine Szene, wo dieser Produzent ein paar Tage Ferien macht am Meer und er steht dort im Wasser, ist aber immer noch am Telefonieren und er setzt sich dafür ein und am Ringen, dass dieses Interview vor laufender Kamera noch zustande kommt und das ist ein schwieriges Telefonat. Er geht nachher zurück ins Haus, dort ist seine Lebenspartnerin und sie merkt, ich nicht gut. Und sie fragt, wie es ihm geht und sagt, ja, schwierig und so. Und dann zeigt sie etwas Mitleid mit ihm und als er dann so ein bisschen ins Jammern kommt, dann sagt sie relativ tough zu ihm, verschaff dir eine Perspektive. Und dann sagt er, ich habe eine Perspektive. Und sie sagt, hast du nicht. Ich glaube, es sind einige unter uns, die sind miteinander verheiratet. Ich weiß nicht, wer schon mal so auf diese Weise mit seinem Lebenspartner, mit seinem Ehemann oder seiner Ehefrau gesprochen hat. Verschaff dir eine Perspektive. Ich habe eine, hast du nicht. Das ist nicht so ermutigend. Aber es ist für mich etwas sehr Spannendes. Verschaff dir eine Perspektive. Ich habe eine. Was hast du für eine Perspektive für dein Leben oder auf dein Leben? Das ist uns wahrscheinlich gar nicht immer gerade so bewusst. Wenn man die Menschen in der Schweiz, in Europa fragen würde, wahrscheinlich sogar weltweit, die allermeisten Menschen sagen, meine Perspektive ist für mein Leben, ich möchte ein gutes Leben haben. Und wenn man nachher zurückfragt, ja, was heißt denn das für dich, gibt es natürlich schon spürbare Unterschiede. einmal ganz plakativ formuliert, die einen sagen, speziell wenn sie noch jünger sind, ich möchte etwas erreichen, ich möchte Karriere machen, ich möchte vorankommen im Leben, ich möchte es zu Wohlstand bringen. Andere sagen, ich möchte einfach ein bequemes Leben. Ja, wahrscheinlich muss man schon Geld verdienen, aber so viel brauche ich jetzt auch wieder nicht. Und dann gibt es noch x andere Varianten. Und das Ganze hängt nicht nur ab von den einzelnen Personen, sondern unsere Vorstellungen von einem guten Leben werden auch beeinflusst durch die Gesellschaft, in der wir leben. Gesellschaftliche Werte und Vorstellungen, die da sind, und in der Regel spüren wir gar nicht, auch als Christen nicht, wie uns das mitprägt. Manche sprechen hier von einem gesellschaftlichen Narrativ, es gibt wie so eine Art gesellschaftliche Erzählung von einem guten Leben. Und die Episode aus diesem Film macht klar, okay, und wenn es jetzt gerade nicht so rund läuft, wenn es Schwierigkeiten gibt, scheinbar unlösbare Schwierigkeiten, was ist dann mit deiner Perspektive für dein Leben oder auf dein Leben? Und für einen Christen und nicht nur für Christen stellt sich natürlich auch die Frage, was hat Gott für eine Perspektive für mein Leben, für dein Leben, für die Menschen hier in Uster und Umgebung? Was ist Gottes Perspektive für das Leben der Menschen? Dazu lese ich euch ein paar Verse aus Johannes 15 vom Vers 5 an. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wenn ihr nicht fest mit mir verbunden bleibt, wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt. Und es wird für euch so geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als wahre Schüler von mir erweist. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genauso wie ich die Anweisungen meines Vaters genau befolgt habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Das ist meine Anweisung an euch. Ihr sollt einander in echter Liebe begegnen, genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Das ist ein Abschnitt aus den sogenannten Abschiedsreden von Jesus, kurz bevor Jesus verhaftet wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde. Und Jesus ist dabei, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er bald nicht mehr unter ihnen sein wird, so wie zuvor. Er sagt ihnen, ich werde weggehen und ihr könnt nicht mitkommen. Und er versucht mit verschiedenen Ausführungen den Jüngern zu sagen, wie es jetzt weitergeht und was wichtig ist. Und das, was hier gerade in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, zum Ausdruck kommt, das ist irgendwie paradox. Auf der einen Seite sagt Jesus, ich gehe weg und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und meine Stimme nicht mehr mit euren Ohren hören. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, ich möchte sehr, sehr eng mit euch verbunden bleiben. In anderer Übersetzung heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, fest verwachsen, der bringt viel Frucht. Durch den hindurch kann Gott sehr viel bewirken. Auf der einen Seite sagt Jesus, ich gehe weg. Und andererseits sagt er, ich möchte mit jedem von euch, und das bezieht sich nicht nur auf die Jünger, sondern auf alle Jünger in allen Jahrhunderten. Ich möchte mit dir sehr eng verbunden bleiben, so eng, wie man es sich nur vorstellen kann. Das Tragische ist, in diesen Abschiedsreden, es kommt immer wieder zum Vorschein und zum Ausdruck, die Jünger haben nicht richtig verstanden, was Jesus da sagen will. Wo gehst du hin? Oder Jesus sagt, ihr kennt ja den Vater, und Philippus sagt, zeig uns den Vater, dann genügt uns das. Und Jesus sagt, jetzt bist du 3 Jahre mit mir zusammen und du weißt nicht, dass ich den Vater verkörpere. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist schon fast tragisch, das Nichtverstehen der Jünger. Und darum ist es wichtig, dass Jesus in diesen Abschiedsreden auch davon spricht, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird in euch sein, er wird euch lehren, er wird euch helfen zu verstehen, damit ihr erkennt, was Gott mit euch vorhat und was ihr tun sollt. Liebe in neutestamentlicher Begrifflichkeit Agape, ein griechisches Wort, das es schon gab, bevor Jesus auf dieser Erde war, das man nicht sehr häufig scheinbar gebraucht hat, aber Agape ist ein ganz zentraler Begriff im Neuen Testament. Ausdruck für die Liebe Gottes zu den Menschen, für die tiefe, leidenschaftliche, opferbereite Liebe Gottes zu den Menschen. Wo Gott zum Ausdruck bringt, ich möchte mit den Menschen eine tiefe, innige Beziehung. So war es am Anfang gedacht und durch die Sünde ist alles durcheinander gekommen. Die Menschen gehen eigene Wege, glauben nicht an Gott oder benutzen Gott wie die Feuerwehr. Wenn sie Hilfe brauchen, rufen sie an, und wenn man die Feuerwehr nicht braucht, ist es noch besser. Aber was hier zum Ausdruck kommt, ist die Sehnsucht Gottes nach einer tiefen, liebevollen Beziehung mit den Menschen. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, es gibt hier keinen großen Unterschied zwischen, oder eigentlich gar keinen, die Liebe des Vaters zum Sohn und die Liebe des Sohns zu den Menschen. Es gibt keinen qualitativen Unterschied. Wenn man keine Ahnung davon hat, wer der lebendige, allmächtige, dreieinige Gott ist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, könnte man sagen, oh, schön. Aber je mehr man eine Ahnung, eine Vorstellung hat, wer dieser Gott ist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der lange da war, bevor wir da waren, der noch lange da sein wird, wenn wir nicht mehr da sein werden. Gott des Universums. Und wenn man dann mit dieser Ahnung im Hinterkopf solche Verse liest, da stockt einem der Atem. Da bleibt einem fast das Herz stehen, da wird man sprachlos. Wie bitte? Und wenn das hier nicht stünde, wenn Jesus das nicht gesagt hätte, müsste man sagen, also das ist jetzt dann doch too much. Das ist, also da müssen wir drüber reden, ob das nicht in die Kategorie Irrlehre gehört. Aber die Aussage Jesu ist deutlich und sie kommt von ihm selbst. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. So eng will Gott, der dreieinige Gott, mit dir, mit mir und mit jedem anderen Menschen verbunden bleiben. Eine so enge Beziehung will er. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur am Morgen in der stillen Zeit. 7x24 Stunden in der Woche. Liebe, da ist ein starker Fokus auf die Beziehung, aber Jesus sagt auch ganz klar, wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Das ist jetzt eher unromantisch. Liebe zu Jesus hat doch ganz konkret damit zu tun, diesem Jesus nachzufolgen, seine Gebote zu befolgen und nicht nur das, was wir lesen im Neuen Testament, sondern manchmal bewegt man sich im Alltag und plötzlich hat man den Eindruck, Jesus sagt mir, ich soll jetzt ganz konkret etwas tun. Und für mich gehört das auch dazu, dass man auf solche Impulse, wenn man wirklich den Eindruck hat, das ist ein Impuls von Gott, von Jesus, dass man dem gehorcht und dass man das tut. Ich denke, das ist der Kern des christlichen Glaubens, so eng mit dem lebendigen Gott verbunden zu sein. Und um das noch etwas deutlicher zu machen, möchte ich etwas pointiert sagen, was nicht der Kern ist des christlichen Glaubens. Ich befürchte, manche Leute und auch je nachdem manche Christen denken, im Kern des christlichen Glaubens haben wir ein A4-Blatt beidseitig beschriftet. Auf der einen Seite steht all die Dinge, die wir glauben sollen. Theologisch gesprochen, das ist die Dogmatik, die Lehre. Und auf der Rückseite, da steht in der einen Spalte das, was wir tun sollen, und in der anderen Spalte steht das, was wir nicht tun sollen. Hier stehen die Gebote, hier stehen die Verbote. Das wäre theologisch gesprochen die Ethik. Und ich erlaube mir ganz pointiert zu sagen, das ist wichtig, aber das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Wenn wir sagen, hier ist die Dogmatik, hier ist die gute, gesunde, wahre Lehre, dann ist das etwas, was ich wissen muss mit meinem Verstand, was ich glauben soll oder was ich für wahr halten soll. Das hat wirklich im Kern nur mit meinem Verstand zu tun. Und wenn wir die andere Seite nehmen, die Seite der Ethik, was ich tun soll, was ich nicht tun darf, das spricht meinen Willen an, wo mir gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe. Was in dieser Vorstellung fehlt, ist das Herz. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Dogmatik ist nicht schlecht, sie ist wichtig. Ethik ist nicht schlecht, Ethik ist wichtig. Aber wenn wir diese Verse hier von Jesus lesen, merken wir, das geht ja weit darüber hinaus. Es ist viel mehr. Der allmächtige Gott möchte so eng mit dir und mit mir verbunden sein. Das macht Spaß. Sprachlos. Das ist beschämend, das ist berührend und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr Taschentücher braucht man, weil das kann nicht spurlos an einem vorbeigehen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, nah bei Jesus zu sein, sehr eng mit ihm verbunden zu bleiben. Und was hier auch zum Ausdruck kommt, und das ist mein zweiter Punkt, nah bei Jesus sein, eng mit ihm verbunden zu sein, so wie die Rebe am Weinstock, mit dem Ziel, Frucht zu bringen. Ich habe gesagt, das ist Teil der Abschiedsreden. Jesus ist dabei, sich von den Jüngern zu verabschieden. Er sagt, ich gehe, und er sagt, ihr sollt mein Werk weiterführen. Ich werde bald nicht mehr da sein, ihr werdet noch da sein, und ihr sollt die gleichen Dinge tun, die ich auch getan habe. Und Jesus sagt in Kapitel 14 sogar, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht genau, was Jesus damit gemeint hat. Aber so viel ist klar. Jesus ist nicht mehr da und er gibt seinen Jüngern und all den anderen in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten und auch uns den Auftrag, sein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Damit ist Gott ein ungeheuer großes Risiko eingegangen. Ich habe schon erwähnt, die Jünger haben nicht verstanden, Jesus, was meinst du jetzt genau damit? Später, nach Pfingsten, merkt man doch, sie haben immer besser erkannt. Aber wenn man schaut, wie die Geschichte weitergeht, die Kirchengeschichte, was da alles passiert ist, wie die Kirche zum Teil sich mit den jeweiligen Machthabern verbündet hat, wie das ein Gerangel war, wer hat hier die Macht, setzt jetzt der Kaiser den Papst ein oder der Papst den Kaiser. Wenn man schaut, was es da für Abwege gab in Lehrhinsicht, wenn man schaut, dass manchmal die Kirche scheinbar über Jahrhunderte hinweg den Missionsauftrag scheinbar wie vergessen hat, muss man sagen, Gott ist ein ungeheures Risiko eingegangen. Bis heute. Aber er hat es so gewollt. Und trotzdem bleibt der Auftrag für dich und für mich, für jede Gemeinde und Kirche, Frucht zu bringen. Was ist das Frucht? Manche denken ja, Frucht ist, wenn ein Mensch sich bekehrt. Wenn ein Mensch, mit dem man Kontakt hat, eines Tages sagt, jetzt möchte ich auch diesem Jesus nachfolgen. Das ist etwas Fantastisches, etwas vom Schönsten, was man erleben kann. Aber Frucht ist viel mehr als das. Vielen kommt wahrscheinlich der Vers aus Galater 5, Vers 22 in den Sinn. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt im Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Und über jeden dieser Begriffe könnte man lange sprechen. Aber ich glaube, Frucht ist noch mehr als das, was hier angedeutet wird. Jesus hat einmal in der Synagoge in Nazareth einen alttestamentlichen Vers aus Jesaja zitiert, um deutlich zu machen, wozu er gekommen ist. Und er sagt, ich bin gekommen, um Gefangene aus ihrem Gefängnis herauszuführen. Das hat weniger damit zu tun, dass Leute, die effektiv hinter Gittern sitzen, dort herauskommen. Das ist in der Apostelgeschichte einmal Petrus passiert, aber sonst lesen wir nicht sehr viel davon. Aber es geht darum, dass Menschen aus ihrem inneren Gefängnis, gefangen in irgendwelchen Gedankengebäuden, in irgendwelchen Süchten und Abhängigkeiten, aus solchen Gefängnissen herausgeführt werden. Jesus hat davon gesprochen, ich bin gekommen, den Blinden Augenlicht zu schenken. Und das ist doch bei ihm buchstäblich so passiert. Menschen zu heilen, gesund zu machen, an ihrem Körper, aber auch in ihrem inwendigen Menschen. Es gibt so viele Geschichten, wo Menschen ihre Verletzungen, ihre Traumata aus der Kindheit nicht aufgearbeitet haben. Und das Tragische ist, sie geben es an die nächste Generation weiter. Und das ist so eine unselige Kette, Verkettung von Unheil. Und Jesus ist gekommen, diese Kette zu zerreißen und Menschen innerlich heil zu machen. Auch das gehört zu dieser Frucht. Aber Jesus sagt nicht, und jetzt müsst ihr euch anstrengen und ihr müsst Frucht bleiben. Davon ist hier gar keine Rede. Sondern er sagt, bleibt mit mir verbunden. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn du so nah, so eng mit Jesus verbunden bleibst, dann ist die Frucht eine ganz natürliche Folge davon. Darum musst du dich gar nicht so groß kümmern oder anstrengen. Das wird einfach passieren. Aber wenn man so in das eigene Leben hinausschaut und sich überlegt, ja, wo ist denn da die Frucht in meinem Leben, wo ist denn die Frucht im Leben unserer Gemeinde, in unseres Verbandes, wie sieht es in Europa aus, habt ihr den Eindruck, es läuft nicht so gut in Europa mit der Gemeinde Jesu. Die Landeskirchen kämpfen seit Jahren, bald ja seit Jahrzehnten mit ständigen Mitgliederaustritten. Die Missbrauchsskandale, Geschichten von Machtmissbrauch oder dass viele Kirchen sich fast nur noch um gesellschaftspolitische Themen kümmern, das ist nicht sehr hilfreich. Aber wenn man schaut in Europa, was ist denn mit den Freikirchen, muss man sagen, Entschuldigung, viele Freikirchen, die dümpeln so dahin. Es gibt, natürlich gibt es hier und da positive Beispiele, wo man den Eindruck hat, hier ist pulsierendes geistliches Leben, hier kommen Menschen dazu, aber das ist aufs Ganze gesehen doch die Ausnahme, wo man sich fragen muss, was läuft hier falsch? Und ich weiß, es gibt viele Christen, die machen sich Gedanken darüber, ja, wie kann denn geistliche Erneuerung geschehen, und sie beten dafür, sie publizieren Artikel, ich habe schon das eine oder andere gelesen. Wie kann geistliche Erneuerung, eine geistliche Wiederbelebung geschehen, dass Gott wieder viel stärker wirksam ist? Und ich denke, das, was hier steht, ist ein sehr wesentliches und zentrales Element. Ich möchte nicht alles reduzieren und sagen, nur das ist wichtig und dann wird es passieren. Das wäre zu einfach. Aber das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann eine Aussage, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, es wird für euch so geschehen. Das ist ja, wie sagt man, carte blanche. Aber das heißt jetzt nicht, du kannst leben, wie du willst und bitten, um was du willst. Ich bete darum, dass ich morgen 1 Million auf dem Konto habe. wenn ihr mit mir fest verbunden bleibt und meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch geschehen. Das ist ungeheuer, was Jesus da verspricht. Er sagt nicht, ich werde das ernsthaft und seriös prüfen und wohlwollend und dann schauen wir mal. Ich bin mir bewusst, es werden nicht alle Gebete erhört, und das ist doch für mich eine Not. Ich kann euch darüber nur ansatzweise eine Antwort geben. Aber was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist ungeheuerlich. Was er seinen Jüngern für ein Vertrauen entgegenbringt, was er ihnen hier verspricht, was er mit ihnen vorhat. Und sie haben es wahrscheinlich in dem Moment kaum oder gar nicht verstanden. Haben wir es verstanden? Dazu ist Jesus Mensch geworden, um den Menschen so nahe zu kommen. Was die Menschen damals gemerkt haben bei den Pharisäern, da ist auf der einen Seite die Dogmatik und auf der anderen Seite die Ethik. Und als sie Jesus begegnet haben, haben sie gemerkt, da ist noch mehr. Jesus ist nicht hingegangen und hat dieses Blatt zerrissen und gesagt, ja, das ist nicht so wichtig. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr denkt, ich bin gekommen, um das Gesetz auf die Seite zu schieben, aufzulösen, nein. Jesus ist gekommen, um mehr zu bringen. Und sie haben das gespürt, es geht um das Herz. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Er hat die Not der Menschen sich zu Herzen gehen lassen, hat ihnen geholfen, er ist für sie gestorben. Das war die Perspektive, mit der er Mensch geworden ist. Von Anfang an. Das war seine Perspektive. Zu leiden, zu sterben, um Menschen mit Gott wieder zu versöhnen, um die Menschen wieder in einen engen Kontakt mit dem lebendigen Gott zu bringen. Das hat er sich viel kosten lassen. Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid dann wirklich meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch als Auftrag anvertraue. Eine größere Liebe kann man nicht zeigen, als dass man sein Leben für jemand anderes hingibt. Das hat Jesus für dich getan. Und für jeden Menschen in Uster, in den umliegenden Orten, für jeden Menschen auf dieser Welt. Und es ist mein Wunsch, dass ich das mehr erkenne, dass ihr das mehr erkennen könnt und dass es ausstrahlt in diese Welt hinein. Ich komme zum letzten Punkt. Was könnten oder müssten wir ändern? Jeder kann sich zunächst einmal fragen, wie intensiv und wie eng ist meine Beziehung zu Jesus? Und was fehlt da je nachdem? Es gibt einige alttestamentliche Abschnitte, speziell in den Propheten, da wird die Beziehung des Volkes Israel zu Gott verglichen mit der Beziehung von Mann und Frau. Was wir heute erleben, leider, und das ist eine riesige Tragik, dass immer mehr Ehen zerbrechen, weil ein Mann und eine Frau die Hoffnung verloren haben, dass es für sie und für ihre Ehe noch eine gute Zukunft gibt. Und sie haben die Hoffnung verloren, dass es sich je nachdem lohnen könnte, auch eine Durststrecke durchzustehen. Sondern man sagt, komm, lass uns doch hier Schluss machen, das ist jetzt nicht mehr dramatisch wie früher. Und wir versuchen es nochmal neu mit jemand anderem. Das ist jedes Mal eine große Tragik, insbesondere wenn Kinder davon betroffen sind. Aber dann gibt es viele andere Ehepaare, die lassen sich nicht scheiden, aber die haben sich irgendwie arrangiert. Die haben sich arrangiert miteinander, die Leidenschaft, die ist irgendwo auf der Strecke geblieben, die Liebe ist doch schon spürbar abgekühlt, die Aufgaben und die Rollen sind klar verteilt, er verdient das Geld, sie gibt es aus oder umgekehrt oder beide verdienen es und geben es aus, er arbeitet im Garten und sie im Haus oder umgekehrt. Und man könnte noch x Varianten durchgehen. Aber der Clou ist, man hat sich arrangiert. Jeder weiß, was er zu tun hat und man weiß, wo sind die sensiblen Punkte und wir wollen nicht ständig Krach miteinander. Aber das ist nicht das, was Gott sich unter einer Ehe von Mann und Frau vorgestellt hat. Wir lesen im Schöpfungsbericht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und die Frau auch und er wird an seine Frau geklebt und die beiden werden ein Fleisch sein. Da wird auch der Bereich Sexualität mit berührt, aber das geht weit darüber hinaus. Mann und Frau werden mit den Jahren zusammenwachsen. Sie teilen ihr Leben miteinander und wenn es gelingt, wirklich so liebevoll und leidenschaftlich miteinander unterwegs zu sein, vielleicht auch mal eine Durststrecke miteinander durchzustehen, merkt man irgendwann im Rückblick, hey, durch das Zusammen mit meiner Frau sind Eigenschaften in meiner Persönlichkeit Wirklichkeit geworden, das wäre ohne sie nicht passiert. Oder eine Frau merkt, durch das Zusammensein mit meinem Mann hat sich hier etwas entwickelt und entfaltet. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne meinen Mann. Und ich glaube, so hat Gott sich die Ehe vorgestellt und so stellt er sich auch ungefähr die Beziehung mit ihm vor. Dass es etwas macht mit meiner und deiner Persönlichkeit. Dass es etwas verändert durch seine Liebe. Wie intensiv ist deine Beziehung zu Jesus? Was bedeuten dir andere Dinge im Leben, die üblicherweise zu einem guten Leben gehören? Ich möchte euch vier spannende, vier schwierige Fragen stellen. Wenn du wählen könntest zwischen Gesundheit und Krankheit, was würdest du wählen? Zweite Frage. Wenn du wählen könntest zwischen Reichtum und Armut, was würdest du wählen? Wenn du wählen könntest zwischen Anerkennung der Menschen und Ablehnung durch die Menschen, was würdest du wählen? Wenn du wählen könntest zwischen einem langen Leben oder einem kurzen Leben, was würdest du wählen? Vielleicht waren die Fragen doch nicht so schwierig. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir immer gesund sein werden, dass wir reich werden werden, dass wir immer Anerkennung haben, dass wir alle ein langes Leben haben werden. Und ausgehend davon, dass Jesus nah mit uns verbunden sein will, sollte unser erstes Ziel nicht sein, gesund, reich zu sein und zu bleiben und zu werden, Anerkennung von allen Menschen zu erfahren, ein langes Leben zu haben. Über dem allen sollte stehen für unser Leben, den allmächtigen Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Das sollte über allem stehen. Ob wir gesund sind oder nicht so gesund oder krank, ob wir reich sind oder weniger reich oder arm, ob wir mehr Anerkennung erfahren oder mehr Ablehnung, ob wir vielleicht nur ein kurzes Leben haben und manch einer auch Christen sterben, je nachdem frühzeitig und man fragt sich warum, oder ob jemand ein langes Leben haben kann. Über allem sollte der Wunsch stehen, Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Das ist nicht immer in gleicher Weise einfach. Was hat Gott für eine Perspektive mit deinem Leben? Er möchte, dass du seine Liebe immer tiefer erfährst. Dass sie dich in der Tiefe deiner Persönlichkeit, in deinem Herzen berührt und verändert. Gott möchte, dass die Liebe, die Agape deine Person durchdringt und dass du mit deiner Existenz, mit deinen Stärken und Schwächen und Grenzen und Möglichkeiten dort, wo du lebst, in dem Wohnblock, in dem Quartier, am Arbeitsplatz, dass du dort die Liebe Gottes verkörperst. Sie soll in dir Gestalt gewinnen und sie soll durch dich für die Menschen spürbar werden. Das ist Gottes Perspektive für dein Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Die Liebe soll dich durchdringen, verändern, sie soll in dir Gestalt gewinnen und Gott will seine Liebe in dir und durch dich verkörpern und sie spürbar und erfahrbar machen für die Menschen. Wenn wir den Menschen nur sagen, Gott hat dich lieb, dann ist das ein Satz und je nachdem nur eine Worthülse. Aber wenn die Liebe Gottes durch dich erfahrbar wird, dann spüren die Menschen etwas davon. Nur unvollkommen, aber trotzdem. Gott möchte, dass du für andere da bist. Gott möchte, dass du teilnimmst an seinem Leiden an dieser Welt. An der Ungerechtigkeit, an dem Schmerz dieser Welt. Dass dir der Krieg in der Ukraine und was alles damit zusammenhängt, dass das nicht spurlos an dir vorbeigeht. Der Winter kommt, es wird kalt und wenn wir davon lesen, dass Infrastruktur gezielt zerstört wurde, kein Strom, keine Heizung, Stell dir vor, du stehst unter der Dusche und du kannst den Einhandmischer drehen, wie du willst, nach rechts, nach links, nach vorne und hinten. Es kommt immer nur kaltes Wasser, und zwar richtig kaltes Wasser. Das heißt, wenn du 10 Sekunden die Hand drunter hältst, fängt es an, richtig weh zu tun. So kalt ist es. Aber es sind nicht nur die Menschen in der Ukraine, die leiden. Es sind doch Menschen in anderen Ländern dieser Welt, die leiden. Und Jesus lädt dich ein, teilzuhaben an diesem Leid, für diese Menschen zu beten und dir zu überlegen, was könnte ich für sie tun. Aber wenn jetzt auch hierzulande die Heizungen zurückgedreht werden, gibt es auch hierzulande Menschen, die wohnen vielleicht in einem schlecht isolierten Altbau und die merken, wie die Temperatur zurückgeht und wie es nicht mehr so angenehm ist in den eigenen vier Wänden. Was können wir für solche Menschen tun? Und es gibt nicht nur Menschen, die frieren an ihrem Körper, es gibt auch Menschen, die frieren in ihrer Seele. Ich wäre heute Morgen fast zu spät gekommen, weil der Zug unterwegs anhielt wegen eines Personenunfalls. Es ist jedes Mal eine riesige Tragik. Da sind Menschen da draußen, die frieren in ihrer Seele, die sind verzweifelt, die sehen keinen Sinn mehr. Und diesen Menschen die Liebe Gottes zu verkörpern, das geht nur, wenn wir eng mit ihm verbunden sind, wenn wir diese Verbundenheit pflegen, wenn wir sie wollen, wenn wir sie suchen in der Stille und dann versuchen, diese Verbundenheit mit hineinzunehmen in den Alltag. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, euch kurz zu überlegen, was nehme ich jetzt mit von diesen Gedanken. Jesus, was möchtest du, dass ich es festhalte, mitnehme, weiter darüber nachdenke oder vielleicht hier und da ganz konkrete Schritte unternehmen? Sind wir einen Moment still. Einiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist uns in Jesus nahe gekommen und hast uns in ihm gezeigt, wer du bist. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und heute immer noch der gleiche. Danke für das Privileg, in einem reichen Land wohnen zu dürfen, mit einem hohen Maß an Wohlstand, ein hohes Maß an Sicherheit. Und ich bitte dich, dass du dich erbarmst über die Menschen, denen das nicht vergönnt ist und die jetzt gerade in dieser Zeit, wo Temperaturen zurückgehen, immer mehr leiden, in der Ukraine und auch in anderen Ländern. Erbarm du dich. Und ich bitte dich, dass in dieser Not und auch in diesem Unrecht Menschen dich suchen und finden. Und mach du diesem Krieg ein Ende. Wehre du dem Bösen, dort in der Ukraine, aber auch an anderen Orten dieser Erde. Und zeig uns, Herr Jesus, was wir beitragen können, dass andere Menschen deine Liebe erfahren, dass sie spürbar wird für sie und dass sie ihre heilsame Kraft und Macht entfalten kann. Erfüll du uns mehr und mehr mit deinem guten Geist, dass Liebe, Freude und Friede sich in uns ausbreiten und Gestalt gewinnen. Und dass es durch uns hindurch zu anderen Menschen kommen kann. Zur Ehre deines Namens. Amen.